Deutschlandfunk, Information und Musik.
Noch bis Freitag findet in Sharm el-Sheikh die UN-Klimakonferenz statt. Wird die Erderwärmung nicht aufgehalten, dann droht eine Dynamik, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Vor allem die CO2-Emissionen müssten gesenkt werden. Und ein Sektor, der besonders viel CO2 produziert, ist die Baubranche. Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten hat deswegen vor 2 Monaten einen offenen Brief an die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Clara Geiwitz, geschrieben. Einer der Unterzeichner ist Tim Rienitz, Professor für Stadt- und Raumentwicklung an der Universität Hannover und Autor des Buches Umbaukultur für eine Architektur des Veränderns. Ich habe ihn mit Bezug auf den Buchtitel gefragt. Also muss sich sowohl die Architektur verändern, als auch, dass die Architektur verändert?
Absolut. Dieser Titel ist mehrdeutig gemeint. Zum einen, weil wir, wie Sie in Ihrer Anmoderation ja schon gesagt haben, wir als Architektinnen und Architekten, aber auch die ganze Bauwirtschaft insgesamt, sehr genau hinschauen müssen, was wir in Zukunft tun werden und wie wir es tun werden, damit wir unseren Beitrag zu unseren Klimazielen, zu unseren Umweltzielen leisten können. Und gleichzeitig verweist der Text natürlich auch darauf, dass sich die Architektur und das Bauen selbst auch verändern werden müssen. Bis dahin gehend, so glaube ich zumindest, dass auch unsere Architekturen anders werden aussehen müssen als eine Konsequenz aus dieser Transformation. Aber ich sehe zugleich auch eine ganz große Chance da drin, dass wir anders bauen und dass wir mit unseren Gebäuden nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, zum Klimaschutz leisten können, sondern dass wir auch die Chance haben, durch unsere Architektur erlebbar zu machen, zum Ausdruck zu bringen, was unsere Gesellschaft in dieser Zeit bewegt.
Wenn wir da jetzt mal ein bisschen konkreter werden, 55% des gesamten deutschen Abfalls entsteht durch Bau- und Abbruchabfälle. Jedes Jahr 230 Millionen Tonnen, das ist eine ziemlich gigantische Zahl. Das haben Sie ausgerechnet. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich daran bislang nichts geändert hat?
Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass, wie man so schön heute sagt, das Framing so gewesen ist, dass wir in der Bauwirtschaft, im Bauwesen jetzt die letzten 40 Jahre lang, über 40 Jahre lang, sehr wohl über das nachhaltige Bauen gesprochen haben und auch sehr große Anstrengungen dort verbracht haben, allerdings nur bezogen auf den Energieverbrauch von Gebäuden. Also wir haben uns in erster Linie damit beschäftigt, wie wir unser Heizenergiebedarf senken können und das auch mit tatkräftiger Unterstützung von Politik und Gesetzgebung. Und dieses Framing ist so stark gewesen, dass wir erstaunlicherweise erst seit einigen Jahren mehr und mehr uns darüber bewusst werden, wie groß eigentlich der Gesamtumfang der ökologischen Kosten ist, die mit dem Bauen verbunden sind. Und das geht halt weit über das Heizen hinaus.
Aber das sind nicht nur ökologische Kosten, das sind auch soziale Kosten.
Naja, wenn wir jetzt mit Blick auf die Klimakonferenz schauen, dann steht natürlich im Vordergrund vor allen Dingen die massiven ökologischen Kosten, die durch das Bauen und durch das Benutzen von Gebäuden entstehen. Und da geht es ja eben nicht nur um Energie, sondern Sie hatten ja auch schon darauf hingewiesen, es geht um gigantische Mengen an Abfällen, die auch entgegen aller Beteuerung der Abfallwirtschaft eben nicht recycelt werden, sondern zu größten Teilen entweder deponiert oder zu minderwertigen Zwecken verbaut werden. Und wir entnehmen aus dem Naturhaushalt auch gigantische Mengen an nicht erneuerbaren Rohstoffen. Also das ist auch ein Thema, was lange Zeit eigentlich wenig Beachtung gefunden hat. Und zu guter Letzt, dass das Bauen und Abreißen von Gebäuden eben auch Energie verschlingt. Und je effizienter unsere Häuser werden, also das heißt, je weniger Energie wir brauchen, um unsere Häuser zu beheizen, umso größer wird im Verhältnis dazu der Anteil die Energie, die wir brauchen, um unsere Häuser zu bauen und schlussendlich auch wieder abzureißen. Und da sind einfach ganz große Stellschrauben, die wir bisher überhaupt noch nicht verwendet haben. Und die auch in der Gesetzgebung, auch im Baurecht überhaupt nicht vorgesehen sind. Und da sehen wir ganz großen Änderungsbedarf.
Sie fordern ja konkret ein Abrissmoratorium. Das heißt, Bestand soll erhalten werden, saniert werden, umgebaut werden und im Bestand soll weitergebaut werden. Die Frage ist ja auch, und da kommen wir nochmal auf das Ökonomische, ist das bezahlbar?
Ich wüsste nicht, warum das Bauen im Bestand weniger bezahlbar sein sollte als das Neubauen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass das Bauen im oder mit dem Bestand insofern benachteiligt, auch ökonomisch benachteiligt wird, dass die Baugesetzgebung den Umbau und die Nachnutzung von Bestandsgebäuden erschwert. Und das ist auch ganz konkret der Grund, warum viele Bauherren, wenn sie denn vor der Wahl stehen, sich schlussendlich doch für den Abriss entscheiden, weil sie einfach die großen Kosten oder auch die Unwägbarkeiten scheuen, die mit einem Umbau zusammenhängen können. Das liegt aber nicht zuletzt daran, dass die Baugesetzgebung eigentlich verlangt, dass der Umbau eines Bestandsgebäudes, zumindest wenn dieser Umbau einen bestimmten Umfang überschreitet, dass dieser Umbau dann am Ende Neubaustandards entsprechen muss. Das heißt, ein Altbau, der eigentlich für völlig andere Voraussetzungen oder unter anderen Voraussetzungen und Bedürfnissen gebaut worden ist, muss also 50 oder 100 Jahre später den wesentlich höheren Ansprüchen genügen, die also heute ein Neubau zu erfüllen hat. Und das ist schlichtweg in vielen Fällen ökonomisch nicht abbildbar. Und wenn das geändert wird, und da bin ich ganz hoffnungsvoll, dass da auch die Politik ein Einsehen haben wird, wenn das geändert wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das Bauen im Bestand ökonomisch schlechter dasteht als das Neubauen. Das wäre ja auch irgendwie eine ökonomische Verdrehung, wenn das Verwenden von Alten teurer sein sollte als das Herstellen von neuen Dingen.
Ja, ich frage das deswegen, weil natürlich es gibt viele engagierte Architekten und Architektinnenbüros, aber wenn man sich die Baubranche anschaut, dann geht es da ja letztendlich auch um Profitmaximierung. Jetzt haben Sie noch das Problem der Politik angesprochen. Also das scheint ja ein Problem zu sein, das von mehreren Seiten gelöst werden muss. Wie verstrickt ist das denn überhaupt? Also in welchen Zeitspannen muss man da denken, um so ein Problem vielleicht auch zu lösen?
Ich glaube, da müssen wir leider in sehr großen Zeitspannen denken, so ungern ich das sage, bezogen auf die wirklich drängenden Probleme, die wir haben, weil diese Bauwirtschaft natürlich ein wichtiger, ein sehr großer und auch ein sehr komplexer und ausdifferenzierter Wirtschaftszweig ist. Und da helfen auch die allerbesten Erkenntnisse und allerbesten Absichten nichts. Man wird diesen, ja, ich beschreibe das gerne mit dem Bild des Supertankers, der also einen bestimmten Kurs eingeschlagen hat. Und diesen Supertanker, den kann man nicht von einem Tag auf den anderen einen anderen Kurs fahren lassen, sondern das ist ein relativ aufwendiges Manöver, das auch sozusagen nicht nur den Kapitän betrifft, sondern auch viele, viele andere Menschen, die mit diesem Kurswechsel letztlich betroffen sind oder befasst sind. Und das wird viele, viele Jahre dauern und das sind, das muss ich dazu sagen, eben auch nicht nur, liegt nicht nur in der Verantwortung von Politikerinnen und Politikern und des Gesetzgebers, entsprechende Weichen zu stellen. Das geht ja auch bis sehr tief in unsere Wertvorstellung hinein. Damit meine ich also die Bürgerinnen und Bürger, die also als Mieterinnen und Mieter, als Bauherren ja letztlich auch eine Mitverantwortung oder einen Anteil an diesem ganzen Prozess tragen. Dass auch unsere eigenen Wertvorstellungen, unsere Wohnpräferenzen, auch unser ästhetisches Schönheitsgefühl sich anpassen muss. Wir müssen nicht glauben, dass es alleine nur an ein paar Gesetzen liegt und alles bleibt, wie es ist. Nein, ich glaube, es ist wirklich eine grundlegende Transformation bis dahingehend, dass wir uns vielleicht auch mit neuen Schönheitsidealen in der Architektur werden auseinandersetzen müssen.
Das heißt konkret, also ich möchte gerne auf diesen Aspekt des Recyclings in der Architektur auch nochmal zu sprechen kommen. Und das Recycling ist ja etwas, was gesellschaftlich durchaus anerkannt ist. Also es gibt auch eine Bewegung zum Beispiel in der Mode, eben ja keine neuen Kleidungsstücke zu kaufen, sondern gebrauchte Kleidungsstücke. Lässt sich das nicht einfach übertragen, sozusagen im Wertesystem?
Also dieses Beispiel der Mode finde ich sehr zutreffend. Einerseits, weil wir in der Mode ja ganz schön sehen können, dass es eben auch nicht nur um die Produktion im Hintergrund geht, sondern dass es auch um ästhetisch-symbolische Aspekte geht und dass es auch gewollt ist, dass man sieht oder anerkennt, dass bestimmte Kleidungsstücke oder Textilien aus gebrauchten Materialien hergestellt worden sind. Und deswegen bin ich eben auch der Meinung, dass das Gleiche auch in der Architektur geschehen kann, also dass Recycling auch dazu führen kann oder vielleicht auch dazu führen sollte, dass man diese Benutzung und die Wertschätzung des Alten auch sichtbar machen sollte und dass das auch letztlich ein Narrativ ist, was unserer Zeit geschuldet ist und auch sozusagen in die Öffentlichkeit nach draußen kommunizieren kann, was uns gerade bewegt. Wo der Vergleich aber meiner Meinung nach schwierig ist, das ist tatsächlich die Frage, also sozusagen sind die Herstellungs- und Wertschöpfungsketten. Denn mit gebrauchten Materialien zu bauen, das ist in vielerlei Hinsicht eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Das beginnt damit, dass man ja überhaupt erstmal dieser gebrauchten Bauteile habhaft werden muss. Das heißt, da müsste es eigentlich einen Markt dafür geben, dass irgendwo gebrauchte Bauteile gesammelt und registriert werden, damit dann jemand mit diesen gebrauchten Bauteilen auch bauen kann. Es gibt mittlerweile Start-ups, die versuchen, diesen Markt aufzubauen und zu erschließen, aber im Prinzip ist er noch bei weitem nicht in der Form vorhanden, dass man jetzt im großen Stile mit gebrauchten Bauteilen bauen könnte. Und dann kommen noch viele andere Aspekte hinzu, bis hin zur Haftung zum Beispiel. Ja? Also wer haftet eigentlich dafür, wenn man mit gebrauchten Bauteilen arbeitet und es zu irgendwelchen Schäden oder Unfällen kommt? Wer finanziert das eigentlich, dass Bauteile gesammelt und inventarisiert werden müssen, bevor ein Bauwerk überhaupt erst gebaut wird? Also Sie sehen da, wenn man mit Recycling arbeitet, da stellt man doch auch ganz grundsätzlich die Strukturen der Bauwirtschaft in Frage, beziehungsweise die müssten sich in ganz grundlegender Weise anpassen, damit da ein Markt entstehen könnte, der wirklich konkurrenzfähig ist.
Ich will auch noch mal auf Umbau und Sanierung zu sprechen kommen und fragen, ob das wirklich immer die beste Lösung ist, ob man das quasi verallgemeinern kann. Denn in Köln gibt es nun mal das sehr prominente Beispiel der Kölner Oper, die jetzt seit über 10 Jahren saniert wird, nicht fertig wird. Die Kosten sind auf über 1 Milliarde Euro gestiegen, also wirklich explodiert, und tragen müssen das am Ende die Kölner Bürger.
Also dazu vielleicht 2 Anmerkungen. Das eine ist, das hatte ich eingangs schon gesagt, dass unsere Baugesetzgebung sowieso eigentlich auf den Neubau abgestimmt ist. Und das Bauen im Bestand, das Umbauen ist eigentlich bisher immer, das musste immer so mitlaufen und musste sich diesen irgendwie mit diesen Bestimmungen umgehen, denen sie zum Teil nur schwer entsprechen konnte. Das heißt, ich glaube, dass Baugesetzgebung dahingehend verändert werden muss, dass Umbau leichter und besser und vielleicht auch risikoärmer umgesetzt werden kann. Das ist das eine. Und die zweite Anmerkung, die ich dazu gerne machen möchte, ohne jetzt die Kölner Oper oder andere Projekte diesbezüglich genauer zu kennen. Natürlich ist das ein Desaster, wenn so ein Projekt wie die Kölner Oper finanziell aus dem Ruder läuft. Ich möchte aber auch gerne daran erinnern, dass es zahlreiche Neubauprojekte gegeben hat in jüngster Vergangenheit. Ich möchte nur den Flughafen in Berlin erwähnen oder die Elbphilharmonie. Also Neubauprojekte, die also ebenfalls alles gesprengt haben, was es an Kalkulationen jemals gegeben hat. Das heißt, ich glaube, da liegen die Fehler und die Schwächen möglicherweise nicht in der Frage, ob ich neu baue oder umbaue, sondern da gibt es ganz andere strukturelle Probleme in der Berechnung und Finanzierung von großen Bauprojekten insgesamt.
Tim Rienitz, Professor für Stadt- und Raumentwicklung und Autor des Buches Umbaukultur für eine Architektur des Veränderns.